Vielen Dank für die Begrüßung und fürs Vorlesen. Schön bei euch zu sein. Wenn ich diesen Text, den wir gerade gehört haben, zusammenfassen müsste, in ganz kurz, dann würde ich das mit einem anderen Bibelwort machen. Nämlich mit Römer 15, Vers 7, da heißt es, nehmt einander an, das ist der erste Teil des Textes, wie Christus euch angenommen hat, das ist der zweite Teil des Textes, zu Gottes Lob, das kommt am Ende auch. Es ist spannend, wie Christen miteinander umgehen. Oft sehr gut, manchmal nicht ganz so gut. Aber was ist Gemeinde eigentlich? In der Bibel haben wir unterschiedliche Bilder davon, was Gemeinde ist, was uns so ja, wie ein Gemälde fast dargestellt wird. Und auch sonst haben wir vielleicht bestimmte Assoziationen oder etwas, wo man denkt, Mensch, so müsste Gemeinde sein. Also so ein Begriff dafür. Und ich wollte euch fragen, ob ihr solche Ideen habt, was denn Gemeinde ist. Mit was würdet ihr das vergleichen? Was ist Gemeinde? Kommt euch da etwas? Mal gucken, ob ich helfen muss oder ob wir alleine auf bestimmte Sachen kommen. Bin ich gespannt. Ruft es gerne rein. Gottes Jünger, also die Gemeinschaft der Jünger. So, Eine Familie. Oh, das ist ein wunderschönes Bild, die Familie. Ja?
Ein Haufen von unvollkommenen Menschen.
Ja. Haufen unvollkommener Menschen. Habt ihr noch eine Idee? Ein Haufen unvollkommener Menschen, die gemeinsam etwas bewegen, wenn man es zusammenfügt. Ja? Okay. Die Liebe als Zentrales, an dem man uns erkennen sollte. Ja? Licht dieser Welt. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus tatsächlich. Ne? Und durch was? Durch Jesus. In der Bibel gibt es noch mindestens zwei Begriffe. Aber ja, vielleicht habt ihr selber noch was, bevor ich jetzt anfange zu reden. Braut Christi, stimmt, genau. Das habe ich gar nicht gedacht, siehst du. Also, kannst du es erläutern? Genau, die Braut Christi, die praktisch vollkommen ihm überbracht wird. Aber sie ist herrlich und schön, also die Gemeinde herrlich und schön, nicht weil sie selber so toll ist, sondern weil Gott sie dazu gemacht hat, weil Jesus sie dazu gemacht hat. Und weil er sie so unendlich liebt, ist sie seine Braut, die er annimmt und aufnimmt, als wäre sie das Tollste, was es überhaupt gibt. So sehr liebt Gott die Gemeinde.
Ja, er ist das Haupt und wir sind die
Glieder. Er ist das Haupt, wir die Glieder. Führt mich zu dem Text, wo das beschrieben wird, 1. Korinther 12, die Gemeinde als Leib. Christus das Haupt, die Gemeinde ein Leib, wo jeder seine Aufgaben hat, seine Fähigkeiten. Wenn einer leidet, leiden alle. Ein letztes aus der Bibel noch wäre der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, die Gemeinde ist ein Tempel, der Heilige Geist wundert. Jetzt habe ich noch ein Bild, das steht nicht direkt in der Bibel, aber es passt auch zu manchem, was ihr schon gesagt und angedeutet habt. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Jetzt darf ich dich mal bitten, die erste Folie. Genau. Gemeinde ist, man könnte da noch viel anderes hinzufügen, aber die Gemeinde ist auch ein Krankenhaus. Das heißt, lauter Menschen, die in einer gewissen Weise auch lädiert sind in ihrem Leben, die irgendwie Schlimmes durchgemacht haben, einen Unfall, irgendeine Verletzung, irgendeine Krankheit, vielleicht auch was Chronisches, die versammeln sich in einer Gemeinde. Weil jedem Menschen das Leben irgendwie manchmal auch Böses gespielt hat. Manchmal das Leben, manchmal andere Menschen. Und sie haben Aufnahme gefunden in diesem Krankenhaus, sie haben Aufnahme gefunden in dieser Gemeinde, um dort heil zu werden, um gepflegt zu werden. Und das alles brauchen wir, ich, ihr auch. Diese Pflege durch die anderen, dieses Heilwerden in der Gemeinschaft der Christen, in der Gemeinschaft letztendlich mit Gott. Und das ist einerseits sehr ernüchternd, dieses Bild, wenn man bedenkt, ouch, ein Krankenhaus. Auf der anderen Seite aber auch sehr ermutigend, ein Ort zum Heilwerden. Jetzt gibt es halt dummerweise auch chronische Krankheiten, die nicht ganz so schnell vorwärts gehen, wo man nicht ganz so schnell heil wird. Und manchmal muss man vielleicht auch ins Krankenhaus, weil man ein Traumata erlebt hat. Irgendetwas wirklich Schlimmes. Und aus dem kommt man nicht so schnell raus. Und bei aller Pflege und bei aller Zuwendung und allen Medikamenten und was weiß ich, was dazugehört, schreitet die Heilung nur ganz langsam voran. Und in manchen Fällen, naja, ist es einfach chronisch und es wird nicht wirklich besser. In der Gemeinde ist es genauso. Es gibt Dinge, ich werde Christ und wow, das ändert sich von einem Tag auf den anderen zu 100%. Es gibt andere Dinge, da muss ich Stück für Stück dran arbeiten, dass sich bei mir was ändert. Und auch die anderen müssen an mir arbeiten, manchmal an mir abarbeiten womöglich. Und jetzt ist es so. Ich bin aber von diesem Krankenhaus und von der Liebe Gottes, die ich da erfahre, so begeistert und spreche so begeistert davon und von der Liebe, die ich da empfange und von der Annahme, die ich bei Gott erfahre und von den anderen Christen, dass ich vielleicht so geistlich auch rede, dass das andere Erleben, das ich auch habe, meine chronische Krankheit, bei mir selber in den Hintergrund gerät und im Denken der anderen auch. Aber es ist da. Und es kommt zum Vorschein in den dümmsten Momenten. Und dann heißt, ach, das Stefan. Bisher haben wir gedacht, er sei so ein toller Christ. Jetzt konnten wir endlich mal hinter seine Fassade schauen und was stellen wir fest? Könnte mir passieren, könnte euch passieren, dass jemand so über euch plötzlich denkt. Weil was wir am Ende sind, sind geheiligte Sünder. Also Leute, die gesündigt haben, Leute, die sündigen, Leute, die Gott liebt, Leute, für die Jesus alles gegeben hat, Leute, die Jesus annimmt, bedingungslos. Und so betrachtet, als hätten sie nie was falsch gemacht. So groß ist seine Liebe zu uns. Gleichzeitig ist er ja nicht dumm. Er weiß ja trotzdem, dass wir das noch in uns tragen und diese Verletzungen haben und will das mit uns angehen. Das eine ist, er betrachtet uns als Geheiligte. Das zweite vom biblischen Begriff her ist, er will von uns Heiligung. Das wäre dieser Begriff Heiligung, den ihr ab und zu in der Bibel liest. Er möchte schon, dass sich da was ändert. Dass wir nicht dabei stehen bleiben, dass sich an unserem Charakter was tut, an unserer Einstellung, an unserem Leben. Aber egal, ob das passiert oder nicht, er betrachtet uns als Geheiligte. Er sieht uns an, als wären wir schon perfekt. Er liebt uns, als wären wir schon perfekt. Wir haben diesen Zugang zu ihm, wir können mit ihm über alles reden. Er hört unsere Gebete, als wäre er schon perfekt. Aber in Wirklichkeit sind wir eben geheiligte Sünder. Das heißt, das Ganze so viel an, naja, soll ich sagen, Sünder hätte ich jetzt gern gesagt, das ist es letztendlich auch, aber so viel an Potenzial, das zerstörerisch ist, steckt weiterhin in uns. Ich drücke das gerne so aus, angelehnt an jemand anders. Die Abgründe in mir sind tiefer, als ich mir jemals vorstellen kann. Aber die Liebe Gottes zu mir ist unendlich viel tiefer. Die Abgründe in mir sind tiefer, als ich mir jemals vorstellen kann, aber die Liebe Gottes zu mir ist unendlich mal tiefer. Wenn ich das berücksichtige und beherzige. Dass ich weiß, in mir steckt auch ganz schön viel noch an Unverarbeitetem, an Schwächen. Wenn ich weiß, das kann man auch hervorkitzeln, ja, also wenn sich Leute entsprechend benehmen oder das Leben mir entsprechend mitspielt oder der Feind Gottes reinschlägt auf eine bestimmte Art und Weise, dann kann man das hervorkitzeln. Und dann ist es schlecht für alle, die das sehen, inklusive für mich. Wenn ich das weiß, dann bin ich enttäuscht, wenn es passiert, aber eigentlich nicht sonderlich überrascht. Wenn ich das weiß, bin ich enttäuscht, wenn ich es bei jemand anders sehe und vielleicht zutiefst verletzt dadurch, aber eigentlich nicht wirklich überrascht und nicht wirklich entsetzt. Weil ich weiß es, dass das in jedem von uns steckt. So traurig es ist. Manchmal bekommt man was mit von den Abgründen der anderen. Und wir stellen fest, dass sie Christen sind und sich trotzdem völlig daneben benehmen. Und es ist so schwer, damit umzugehen, gerade weil es Christen sind und weil man es nicht erwartet. Aber die Abgründe, die sind einfach bei jedem da. Wichtig ist, danke Christoph und David, dass ihr so auf mein Schnipsen reagiert. Wichtig ist zu wissen, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Also man soll nicht hochmütig denken, ach, ich bin besser. Guck mal, was der wieder für Mist baut. So wie es Jesus gesagt hat, auch in Matthäus 7. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. So, jetzt machen wir einen kleinen Schnitt nach diesen langen Vorbemerkungen und wir schauen ein paar Bilder an. Mal gucken. Ich frage euch einfach nur, was seht ihr? Ruft es gerne wieder rein, was seht ihr auf diesem Bild? Einsamer alter Mensch. David? Einer Bank völlig allein. Zusammengesunken. Nachdenklich und traurig? Vielleicht betend. Vielleicht ohne Hoffnung. Wir schauen das nächste Bild an. Was seht ihr? Ein deutsches Ehepaar. Langeweile.
Eine Beziehung zu dritt.
Eine Beziehung zu dritt, okay. Überdeutlich. Ja? Was seht ihr noch?
Menschen, die sich nichts zu sagen haben.
Menschen, die sich nichts zu sagen haben. Okay,
was noch? Langeweile.
Langeweile. Angenervt. Oh, jetzt, was seht ihr jetzt? Polizeieinsatz, David?
Ja.
Genau, ganz viele Menschen. Andreas hatte, glaube ich, was? Genau, Polizei holt sich einen Döner. Neugierig, wartend, ja. Ja, kann man wohl sagen. Okay. Drei Bilder. Dreimal habt ihr gesagt, was ihr gesehen habt. Also, ganz genau genommen habt ihr eigentlich meistens nicht gesagt, was ihr gesehen habt. Ihr habt interpretiert. Ihr habt sofort gedeutet. Das ist genau das, was bei uns ständig passiert, oder? Man sieht ein Bild und man denkt, das ist das. Man sieht den Polizeieinsatz, aber vielleicht ist es ja wie bei Andreas, wie er gesagt hat, vielleicht wollten die sich nur einen Döner holen. Wir wissen es am Ende nicht. Machen wir nochmal das erste Bild. Genau, wir wissen nicht, ist er einsam, traurig, allein und verlassen oder vielleicht gerade ganz glücklich, aber ins Gebet versunken. Könnte ja auch sein. Das zweite Bild. Ist sie angenervt wegen der Dreierbeziehung, weil der nur mit seinem Handy und was weiß ich was zu tun hat? Oder ist sie nachdenklich und guckt gerade da irgendwo auf dem Spielplatz zu ihrem Sohn hin, wie der da irgendwas macht? Oder wir wissen es am Ende nicht, aber sofort interpretieren wir. Das dritte Bild, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, also warum die da parken, keine Ahnung, vielleicht ist Stadtfest. Und deshalb haben die da ein bisschen was abgesperrt und jetzt holen sie sich was beim Döner. Vielleicht war es aber auch ein Polizeieinsatz mit Granaten und frag mich nicht was. Wir wissen es nicht. Genau, wir wissen es nicht. Eigentlich wäre unsere Antwort, was sehen wir? Ja, zwei Polizeiautos, jeweils nicht mal ganz. Ja, in irgendeiner Stadt wahrscheinlich, zumindest sehen wir Häuser. Sowas, ne? In dieser Art. Aber wir interpretieren sofort. Das ist ja zum Glück nicht so, dass unsere Deutungen immer falsch sind. Also ich glaube, manches davon hätte durchaus gestimmt. Aber egal, was im Leben passiert, wir können fast nicht anders, als zu interpretieren. Und ich lade ein, einfach ab und zu mal innezuhalten, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Moment, was ich jetzt vielleicht auch an schlechtem Verhalten bei jemand anders und so weiter wahrnehme, das ist zunächst mal meine Interpretation. Die Wirklichkeit kann vollkommen anders sein. Ja? Es gibt diese berühmte Geschichte von den zwei Kindern, die sich im Bus unmöglich benehmen. Ja, rumschreien und was weiß ich was, Zeug durch die Gegend werfen. Und der Vater, der daneben sitzt und überhaupt nicht einschreitet. Bis irgendjemand mal das so auf die Nerven geht und den Vater anschreit, können Sie denn nicht endlich mal Ihre Kinder hier? Blablabla. Ja, und dann sagt er, komm gerade aus dem Krankenhaus, die Mutter der Kinder ist gerade gestorben. Okay, die ganze Situation stellt sich plötzlich ziemlich anders dar. Also wir interpretieren so häufig, ohne die geringste Ahnung zu haben. Aber wir denken immer, wir wissen es. Weil das, was wir interpretieren, interpretieren wir ja aus Erfahrung. Ja? Weil irgendjemand mal ähnlich gegrinst hat oder ähnlich geguckt oder sich ähnlich verhalten hat und das hat sich bei uns eingebrannt. Und wir übertragen das eine auf das andere. Und wenn irgendwas 10-mal, 20, 100-mal auf eine ähnliche Art und Weise passiert ist, mit einem ähnlichen Gesichtsausdruck, dann wissen wir doch, das bedeutet das und das. Nee, wissen wir eben nicht. Aber es passiert automatisch, dass wir das dann übertragen. Unsere Verletzung vielleicht auch von irgendwann mal, was mir jemand vor 30 Jahren mal angetan hat, die ich eigentlich längst vergessen habe, oder was heißt vergessen, aber zumindest ist sie nicht an der Oberfläche. Aber das Traumata oder was auch immer ist da. Das Gefühl ist da und wenn das nur ganz klein bisschen gereizt wird, kommt das hoch. Ich verbinde es nicht mit damals. Ich denke, das ist die Person, die hat jetzt was ausgelöst und getan und gemacht. Dabei kommt der schiefe Blick vielleicht daher, weil er gerade in den Nagel reingetreten ist oder frag mich nicht. Wir müssen aufpassen. Die Realität ist mit dem, was wir wahrnehmen, nicht unbedingt deckungsgleich. In vielen Dingen zum Glück ja. Zum Glück liegen wir ja nicht immer falsch mit dem, was wir interpretieren. Und interpretieren ist auch wichtig. Also ich will das nicht völlig jetzt schlecht reden. Natürlich profitieren wir auch davon, dass wir bestimmte Sachen schnell erkennen können, manchmal, oh, hier läuft was schief und so weiter. Das ist auch wichtig. Aber lasst uns auch immer wieder diesen Schritt zurückdrehen und sagen, Moment mal, das ist meine Wahrnehmung. Es ist womöglich nicht die Realität. Lasst uns aufpassen, dass wir in den Dingen, wenn etwas geschieht, wenn wir gerade negativ interpretieren, nicht zum Verkläger unserer Brüder und Schwestern werden. Den Begriff gibt es übrigens in der Bibel, Verkläger der Brüder. Schwestern steht da nicht, aber sind wahrscheinlich auch gemein. Und wer ist damit gemeint? Der Verkläger der Brüder ist der Teufel. Den Job sollten wir nicht übernehmen. Den hat schon andere. Ich hoffe, dass er irgendwann entlassen wird. Aber den Job braucht keiner von uns. Das heißt, wenn wir irgendwas wahrnehmen, nicht hintenrum reden. Wenn wir irgendwas wahrnehmen, überlegen, ist es wirklich wahr, einen Schritt zurücktreten. Und manchmal ja doch, da muss man es ansprechen. Aber wenn ich es anspreche, will ich dabei eine Lösung suchen oder Öl ins Feuer gießen? Oder nur meine Erregung loswerden, ohne zu bedenken, was dadurch passiert? Ja, es ist gut, es ist richtig, dass man manches anspricht. Und manchmal reicht es auch nicht, eine Person anzusprechen, weil ich merke, das heizt sich immer weiter auf. Und dann muss ich vielleicht eine unabhängige Person, eine unparteiische Person noch dazu holen. Eine reife Person als Mittler. Ich rede gerade vielleicht ein bisschen so, weil wir in Schweden ein bisschen was in der Richtung gerade erleben. Niemand, der es böse meint. Zum Glück auch keine Gruppen, die gegeneinander kämpfen. Aber andauernd das Gefühl, dass irgendjemand irgendwas interpretiert, was der andere aber gar nicht unbedingt so gemeint hat und was sich dann auf beiden Seiten hochschaukelt, manchmal zwischen diesem und jenem und dann zwischen dem und dem und ich denke, sag mal, was ist denn los? Das passiert unter Christen, die sich gerade eben noch super toll gemocht haben. Was ich jetzt beschreibe, es ist insofern jetzt nicht eine Katastrophe für Schweden, dass jetzt hier jeder gegen jeden kämpft, keine Angst. Und es ist nicht so, dass die Leitung in Streitereien involviert ist oder Ähnliches. Alles zum Glück nicht. Aber was ich wahrnehme, ist, dass zwischenmenschlich, zwischen Einzelnen solche Prozesse laufen. Das hat mich dazu geführt, diese Predigt zu schreiben. Lasst uns einen Schritt zurücktreten und ab und zu Hilfe suchen, vielleicht auch, na bei Gott sowieso, aber bei einer neutralen Person. Weil wir manchmal die Realität meinen, erkannt zu haben, aber in Wirklichkeit. Zumindest, was Leute von außen in der Situation in Schwedt bei ganz vielen sehen, ist, da streiten sich zwei und alle anderen sehen was vollkommen anderes, als die jeweils einzeln sehen. Am Ende sehen wir verletzte Leute, weil wir ein Krankenhaus sind. Und das ist nicht schlimm. Jeder darf verletzt sein. Jeder darf in diesem Krankenhaus sein. Er ist ja in dem Krankenhaus, weil er ein Verletzter ist. Das ist okay. Und trotzdem, wie wir im Krankenhaus miteinander umgehen, im Idealfall ist es schon so, dass wir nicht neue Wunden schlagen, sondern heil werden. Aber überraschend ist es nicht. Überraschend ist es auch nicht, wenn ich auf die Jünger von Jesus gucke, die er ausgewählt hat, die er zusammengestellt hat. Überraschend ist es nicht, dass die auch ab und zu miteinander gestritten haben, aneinander geraten sind, überlegt haben, wer der Tollste von ihnen ist. Und selbst als Jesus gesprochen hat über sein Leiden, über sein Sterben, haben manche nichts Besseres zu tun, als zu überlegen, okay, und dann im Himmel, wer wird dann Jesus Seite den besten Platz haben? Wer ist der Höchste und Tollste von uns? Wenn es jetzt auf dieses Ziel zuläuft, müssen wir das ja jetzt schnell klären. Am besten noch mit Jesus, absprechen. Oh Mann, was für Charaktere stellt Jesus zusammen als seine 12 engsten Vertrauten. Also wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir in unseren Gemeinden Ähnliches erleben. Weil Jesus jeden unendlich liebt. Kommt er mit dir klar, mit mir klar, mit jedem anderen klar und stellt uns als eine Gemeinschaft zusammen, die sich manchmal aneinander reibt. Aber gerade dadurch kommen manchmal auch Dinge zum Vorschein, die man noch bearbeiten darf und wo man Heilung erfahren darf. Wenn man sich nicht gegenseitig wegstößt. Nochmal. Ah, ist gar kein Klick, aber egal, das ist trotzdem gut. Die Abgründe in mir sind tiefer, als ich mir jemals vorstellen kann, aber die Liebe Gottes ist unendlich viel tiefer. Und sie gilt mir und das gilt auch allen anderen. Wir sind ein Krankenhaus, nicht nur Familie. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich meine, das ist ein guter Blick. Mal weg vom anderen und seiner Schuld und gar nicht hin zu mir und meiner Schuld, dummerweise auch da, sondern mal ganz bewusst der Blick auf Jesus. Der Blick auf Jesus, der liebt ohne Vorbedingungen, bedingungslos, ohne irgendeine Vorleistung, die wir bringen müssen. Dieser Jesus, von dem die Evangelien erzählen, wie er gerade den verachteten, zurückgestoßenen begegnet ist, den Ungeliebten, der sich für nichts zu schade war, der ein Freund der Zöllner und Sünder genannt wurde. Es war kein Kompliment, sondern von den Leuten, die es gesagt haben, sehr verachtend ihm gegenüber. Das ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Warum? Weil er liebt. Er kennt meine tiefsten Gedanken und Gefühle, deine auch. Und das ist kein Grund, um unter dem Stuhl sich zu verkriechen, weil wie er auf uns blickt, obwohl er uns kennt, ist trotzdem voller Liebe. Obwohl er die dunkelsten Seiten meiner Seele kennt, übrigens auch die hellsten Seiten, über die er sich freut, weil er uns ja gut geschaffen hat. Ja, ich rede gerade ein bisschen einseitig über das Schlechte in uns. Wir vergessen manchmal dabei, dass Gott das Gute in uns auch gemacht hat. Aber wenn er auf das Schlechte guckt in uns, guckt er trotzdem mit lauter Liebe darauf. Auf mein Versagen gegenüber anderen Menschen. Auf meine Unfähigkeit in so vielen Bereichen. Auf meine Schuld. Das alles hält ihn nicht davon ab, mich zu lieben. Ich könnte es auch so sagen, dein Versagen hält ihn nicht davon ab. Deine Schuld, deine Unfähigkeit. Er nimmt mich, er nimmt dich an, wie wir sind. Er geht mir nicht aus dem Weg, er geht dir nicht aus dem Weg. Ganz im Gegenteil, er macht sich auf den Weg. Er macht sich auf den Weg, er verlässt den Himmel, da wo er es gut hatte. Er bringt Opfer. Ein unglaubliches Opfer, den Himmel zu verlassen und auf der Erde zu sein. Aber noch viel größeres Opfer, er ist nicht nur auf der Erde, sondern er geht ans Kreuz. Er lässt sich, weil er dich liebt, für dich ans Kreuz nageln. Um dich zu beschenken, um deine Schuld zu tragen, dafür stirbt er ja. Er übernimmt diese Schuld, die Strafe dafür. Um dir zu begegnen, um dir zu helfen, um dir zu zeigen, das, wo du jetzt gerade bist und wo du dich befindest, ist nicht das Ende. Es kann sich was ändern in deinem Leben. Und selbst wenn sich am Ende nichts ändert und du in diesem Heiligungsprozess, von dem ich vorher auch geredet habe, nicht so richtig vorankommst. Ich liebe dich und ich nehme dich an und ich nehme dich auf in den Himmel eines Tages. Die Liebe gilt auch jetzt schon und der Himmel darf auf der Erde sein, weil Jesus bei uns ist. Also, er hat den Himmel verlassen. Er hat bedingungslos geliebt. Heißt nicht, dass er alles gut heißt, was ich mache. Er will, dass sich was ändert, auch bei mir. Er spricht die Dinge auch an. Und zwar manchmal ganz schöner Klartext. Und ihm folgen heißt Lebensveränderung. Nicht so bleiben, wie ich bin. Aber wenn ich was sage, kann ich auch zum 178 Millionsten Mal zu ihm zurückkehren. Und jetzt wir. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zu Gottes Lob. Klingt, wenn man es erstmal hört, so total nett, so ein schöner Vers, den man sich gerne übers Bett hängt. Weil es so nach Friede, Freude, Eierkuchen klingt. Aber der Vers ist nötig, weil es den Eierkuchen nicht immer gibt. Dann, wenn der Vers nötig ist, genau dann müssen wir über uns hinauswachsen. Und uns besinnen auf den zweiten Teil des Verses, wie Christus euch angenommen hat. Weil nur da empfange ich selber diese Liebe, um so lieben zu können, um so handeln zu können, um den anderen wirklich so annehmen zu können, wie er ist, mit all seinen Schwächen. Wenn ich mich von Gottes Liebe füllen lasse, wenn ich selber weiß, ich bin geliebt, diese Liebe für mich in Anspruch nehme und ihn bitte, erfülle mich mit dieser Liebe, damit ich auch andere lieben kann. Nur dann wird mir das gelingen. Sonst werde ich irgendwann den anderen fallen lassen. Und zwar vor dem 178 Millionsten Mal. Mein Fazit: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das bedeutet, nicht das Böse kleinreden. Das ist da. Okay, einen Schritt zurücktreten, haben wir vorher gesagt. Na, vielleicht ist es meine Realität gar nicht die Wirklichkeit. Das, was ich wahrnehme, gar nicht das, was echt ist. Aber ich muss auch nicht alles übertünchen. Jesus übertüncht auch nicht alles. Er sagt nicht, Stefan, du hast alles immer gut gemacht. Aber er vergibt. Und um zu vergeben, nimmt er Opfer in Kauf und geht auf mich zu, vom Himmel auf die Erde, bis ans Kreuz. So hoffentlich auch wir. Nicht kleinreden, aber angehen. Indem ich auf den anderen zugehe und zu Opfern bereit bin. Zu Gottes Ehre. Und in dem allen kannst du darauf vertrauen, dass Gott dich nicht hängen lässt. Du sagst, ich soll zu Opfern bereit sein, wo der und der mir das und das antut. Ja, aber Gott lässt dich nicht hängen, wenn du Opfer bringst. Jesus hat ein Opfer gebracht und er hing. Aber Gott hat ihn nicht hängen lassen. Sondern er hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Philipper 2, haben wir vorher gehört. Gott lässt auch dich nicht hängen, wenn du auf den anderen zugehst, wenn du bereit bist, Opfer zu bringen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Amen. Wir singen. Ich glaube, das Lied kommt direkt von dort. Da steht, wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen.